Eine neue Folge Grün gesagt, der Podcast der Grünen Ratsfraktion und des Grünen Kreisverbandes in Wuppertal. Und auch in diesem Jahr haben wir wieder eine Person, eine Frau auf der COP, auf der Weltklimakonferenz gehabt. Und das ist keine geringere als die ehemalige Sprecherin des Kreisverbandes und meine Podcast-Host-Kollegin dieses Podcasts, Lilli Pollmann. Grüß dich, hi.
Hallo.
Und du hast ihn natürlich auch nicht lumpen lassen und hast gesagt, ja, wenn ich doch schon mal wieder bei der COP bin, dann lass uns da auch noch mal sprechen und lass uns über die COP an sich sprechen und was in diesem Jahr dabei rausgekommen ist. Für mich erstmal vielleicht zum Start ganz wichtig, du warst ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, nicht das erste Mal auf der COP. Wie oft warst du jetzt schon da und was ist so generell dein Beweggrund gewesen, überhaupt zu einer Weltklimakonferenz zu fahren? Und dann machst du das ja nicht nur einmal, sondern du entscheidest dich ja dann auch wieder dafür. Also es muss dir ja was geben, es muss dir ja was bringen. Was waren denn so die Beweggründe dafür?
Genau, es war jetzt tatsächlich das dritte Mal, dass ich auf einer Weltklimakonferenz dabei war, in wahrscheinlich zumindest zwei auch super unterschiedlichen Settings. Die letzten beiden waren sich, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf, in einigen Bereichen dann doch ähnlicher. Angefangen mit Glasgow in 2021 und dann Ägypten, also Sharm el-Sheikh und jetzt Dubai. Und die ursprüngliche Motivation war tatsächlich, dahin zu gehen. Und ganz am Anfang war so die, okay, wir gehen dahin als Aktivisti und kriegen es hin, können uns in die Verhandlungen einmischen, können tatsächlich irgendwie dafür sorgen, ganz konkret, dass die Verhandlungen in Richtung ambitionierterer Ziele gehen, dass wir tatsächlich ja, ambitioniertere und auch schlagkräftigere Abkommen kriegen. Vor dem Hintergrund war die erste Klimakonferenz ein sehr, sehr unangenehmer Weckruf, dass das nicht funktioniert hat, zumal da die Zugänge zu den entsprechenden Räumen auch noch restriktiver gehandhabt wurden, einfach weil da dann noch das Pandemie-Argument dazu kam, das jetzt bei den letzten beiden Klimakonferenzen dann keine Rolle mehr gespielt hat. Was es aber trotzdem noch tut, ist, dass der Ort ist, wo man tatsächlich mit dem Klimaaktivismus direkt in die Nähe und auch in die Wahrnehmung der Menschen, die darüber entscheiden, wie die Welt sich im Klimaschutz aufstellt, in die Nähe davon kommt, dass man tatsächlich mit diesen Menschen in Kontakt treten kann, dass man tatsächlich die Menschen mit diesen Forderungen konfrontieren kann und seit dieses Pandemie-Argument weggefallen ist, auch wieder die Chance hat, in den Verhandlungen seinen Punkt zu machen. Natürlich nicht an dem Punkt, wo es letztendlich um Entscheidungen geht. Dafür sind wir über die NGO-Tickets alle als BeobachterInnen da und können selber nicht entscheiden, aber inzwischen wieder an den Diskussionen teilnehmen und zumindest an einigen Stellen unsere Punkte einbringen. Und das ist natürlich eine riesige Chance und es ist vor allen Dingen auch wichtig, dass diese Stimme bei diesen Konferenzen präsent ist. Andere Stimmen sind sehr, sehr, sehr präsent. Bei dieser Klimakonferenz gab es eine Studie zu den Teilnehmenden und ihren entsprechenden Verbindungen oder Affiliationen. Und ich glaube, die schockierendste Nachricht war, dass mehr als 2400 der Teilnehmenden bei dieser Klimakonferenz direkte Verbindungen mit der Lobby für fossile Industrien hatten, was so ein bisschen absurd wirkt, weil es geht ja genau darum, diese Energien hinter sich zu lassen. Also, solange diese Stimmen deutlich sind, ist es auf jeden Fall wichtig, dass Menschen auch da sind, die für ambitionierten Klimaschutz eintreten.
Lass uns da nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast von den NGO-Tickets gesprochen. Das heißt, es gibt generell die Möglichkeit, als Aktivist vor Ort zu sein. Sieht man ja an dir. Jetzt hast du einen Job in der Politik oder im weitesten Feld der Politik. Und warst jetzt das dritte Mal vor Ort. Erklär vielleicht einfach mal, wie kommt man überhaupt auf so eine Weltklimakonferenz? Wer hat dir das sozusagen ermöglicht oder macht man das auf eigene Kosten? Da kannst du ja vielleicht kurz mal erzählen, wie man da auf so eine COP kommt.
Es gibt natürlich super viele unterschiedliche Wege. Was dieses Mal zum ersten Mal der Fall gewesen ist, und ich sage das, weil ich das trotzdem ganz spannend fand, auch wenn es nicht das Ticket ist, über das ich da hingekommen bin. Dieses Jahr gab es sogenannte Jugendklimaverhandlerinnen, die über die entsprechenden Ländertickets, also über tatsächlich die Verhandlungsparteien, Tickets dahin gekommen sind und dann tatsächlich auch mit eingebunden wurden. Die wurden vorher von einer NGO, die sich um Ausbildung und generell ja, Klimaausbildung, aber auch Kapazitätenaufbau kümmert, darauf vorbereitet, wurden geschult, wie man an solchen Verhandlungen teilnimmt. Und dann über viele Länder verteilt konnten sie mit den eigentlichen Verhandlungsteams da sein. Das ist sehr, sehr cool. Das ist das erste Mal passiert und ich glaube, das ist auch eine große Chance, den Ton dieser Verhandlungen zu verändern und neuen Wind reinzubringen. Nicht, dass die Menschen, die seit Jahrhunderten, na gut, Jahrzehnten, wenn man ehrlich ist, darüber reden, weiter darüber reden, weil auch das muss man sich natürlich bewusst machen. Die eigentlichen Verhandlungen finden ja auf technischer Ebene statt und nur sehr, sehr, sehr wenig tatsächlich mit den politischen Repräsentationen. Dementsprechend sind es tatsächlich häufig über Jahre die gleichen Menschen. Und dann gibt es die anderen Tickets, die sogenannten BeobachterInnen-Tickets. Darunter fallen ganz, ganz viele Organisationen, die sich offiziell anerkennen müssen von den UN, um Beobachterorganisation zu sein. Und das sind im Wesentlichen NGOs aus ganz unterschiedlichen Bereichen, häufig natürlich aus dem Klimabereich. Es gibt inzwischen aber auch aus dem Gesundheitsbereich Organisationen, die sich dafür interessieren und die sich dann dafür bewerben. Das ist ein längerer Prozess und sobald diese Organisationen dann anerkannt sind, haben sie eine gewisse Anzahl von Tickets, die sie vergeben dürfen. Und das, wie genau bestimmt wird, welche Organisation wie viele Tickets bekommt, weiß kein Mensch so ganz genau. Es funktioniert auf jeden Fall im Wesentlichen so, dass man vorher quasi sagt, wie viele Menschen man schicken könnte und dann bekommt man zugeteilt, wie viele Menschen man tatsächlich schicken darf und das ist meistens natürlich weniger. Wonach das entschieden wird und was der Schlüssel ist, niemand weiß, also wirklich niemand weiß es. Irgendjemand wird es wissen, aber aus Seiten der BeobachterInnen ist es auf jeden Fall nicht so super transparent. Und sobald diese Tickets da sind, und in meinem Fall waren es die Global Young Greens, die seit der COP26, also der 2021 in Glasgow, anerkannt sind als offizielle Beobachterorganisation, mir dieses Ticket verliehen haben, in meinem Fall als Sprecherin, also als eine der Vorsitzenden dieser Organisation. Und zudem haben wir 20 weitere Menschen geschickt, Teile davon aus dem Vorstand, Teile davon aus unserem Netzwerk, wo wir dann tatsächlich vor allen Dingen den Fokus drauf gelegt haben, Aktivisten aus dem globalen Süden zu ermöglichen, dahin zu fahren, weil auch dort für sie die Möglichkeit ist, ihre Forderungen tatsächlich auf einer größeren Bühne zu äußern und dafür Aufmerksamkeit zu erhalten. Und wie es dann im NGO-Bereich so ist, ist dann der nächste Schritt, sich darum zu kümmern, dass es SpenderInnen und Organisationen gibt, die das auch finanziell unterstützen können. Das wird nämlich nicht von den UN übernommen tatsächlich, sondern das liegt dann bei den Organisationen.
Und wenn man dann vor Ort ist, so wie ihr, du und 19 oder 20 weitere Personen aus dem European Greens Bereich, wie viel kriegt ihr denn da vor Ort von den Verhandlungen konkret mit? Oder liest man da in irgendwelchen News Live-Tickern parallel mit, ist aber vor Ort? Also, wie stelle ich mir quasi so die Informationslage 20 Meter weg von dem Verhandlungsort vor. Könnt ihr da mit irgendwas arbeiten, mit mehr arbeiten?
Es kommt super drauf an. Also in einigen Bereichen hatten wir dieses Jahr auch Leute, die ganz gezielt bestimmten Verhandlungssträngen gefolgt sind, die dann auch direkt Updates geben konnten, die an all den entsprechenden Verhandlungen teilgenommen haben, außer denen, denen BeobachterInnen nicht zugänglich waren. Das ist natürlich super hilfreich. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo natürlich auch, wenn man vor Ort ist, man immer noch die Texte lesen muss, weil auch das ist natürlich klar, dass das, was in den entsprechenden Sitzungen besprochen wird, nicht zwingend eins zu eins in dem Text auch steht. Das heißt, auch dann jeder Entwurf, jeder Textfitzelchen, der neu hinzugefügt wird, wird dann gelesen und geschaut, okay, was ist denn dabei rumgekommen? Ist es eine Sprache, die auch das ausdrückt, was wir möchten? Ist sie stark genug? Das passiert dann auch. Ein anderer Teil sind natürlich auch die ganz normalen Medienberichte, die man natürlich auch weiterhin verfolgt, so gut es geht, wobei man sagen muss, dass, wie das natürlich bei vielen Events so ist, aber wenn man von morgens bis spätabends in diesem Konferenzgelände ist, wird es kein wirklich großer Überblick mehr, den man über die Medien hat, sondern es ist dann wahrscheinlich vereinzelter, als einem das selber gerne ja, als man das selber gerne möchte, weil man eben auch noch versucht, den Geschehnissen vor Ort und den Texten zu folgen. Und dann sind wir im 21. Jahrhundert und im Jahr 2023 und zusätzlich kommen eine gefühlte hundertfache Anzahl von Gruppenchats, Channels und allen möglichen Funktionen, die Messenger-Dienste zu bieten haben, auf denen sich Aktivisten dann gegenseitig über das, was sie in den Texten gefunden haben, was in den Verhandlungen passiert, oder Artikel, die man auf jeden Fall nicht verpassen sollte, austauschen. Und das können dann auch irgendwie mal 200, 300 Nachrichten am Tag sein.
Das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Batzen an Informationen, die dann über so einen Tag auf dich einprasseln und auf alle Leute, die da vor Ort sind und sich mit den Themen intensiv auseinandersetzen. Wenn man von draußen auf die COP drauf guckt, kann ich ja nun mal sagen, der noch nie vor Ort war. Und auch wenn man sich mit Menschen von den Grünen oder auch von woanders darüber unterhält, dann ist einer der zentralen Punkte der Ausstieg aus den fossilen Energien. Und ich glaube, dass auf jeder COP das eigentlich einer der zentralen Themen war bisher. Jetzt habe ich gerade zu Beginn gesagt, das ist die COP28. Das heißt oder impliziert, es gab 27 davor, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt redet man sehr, sehr lange über das gleiche Thema. Vielleicht kurz bevor wir ins Inhaltliche gehen, Frustrationstoleranz ist ja auch ein sehr wichtiger Begriff von mentaler Gesundheit. Wie gehst du da dran als Aktivistin in dem Fall und guckst dir das an und guckst dir die Ergebnisse der letzten 27 COPs an und denkst dir, da gehe ich zur 28. auf jeden Fall.
Es ist, ich weiß nicht, wiefern das Frustrationstoleranz ist oder irgendwann man an den Punkt kommt, dass man oder dass ich mich auch frage, naja gut, aber was ist die Alternative, wenn man jetzt einfach aufhört, sich dafür zu engagieren, weil dann sitzen tatsächlich irgendwie nur noch die Lobbyisten der Öl- und Gasindustrie da zusammen und überlegen sich, in wie viel tausend Jahren sie vielleicht drüber nachdenken möchten, aufzuhören, Kohle und Gas zu fördern und Öl. Es fühlt sich aber trotzdem unfassbar absurd an. Also generell, ich weiß nicht, ob das, also auch in dem größeren Kontext, ich weiß nicht, ob das auch anderen so geht, aber auch wenn ich dann irgendwie Tagesschau vor 20 Jahren sehe und feststelle, dass in den 70er, 80er Jahren irgendwie die gleichen Klimathemen auf der Agenda stehen, da fragt man sich auch so ein bisschen, was ist denn bitte in den letzten Jahren passiert und warum sind wir da nicht weiter? Und auch die Tatsache, dass diese COPs letztendlich inzwischen älter sind als ich. Also nicht nur inzwischen, sondern schon immer älter waren als ich und 94 angefangen haben, dann steht man auch davor und denkt sich, okay, vielleicht könnte man dann auch irgendwie mal weiterkommen. Ich glaube, was ich am schlimmsten finde, ist ganz häufig, dass wenn dann so halbgare Ergebnisse super hoch gefeiert werden und man dann davor steht und sich denkt, ja, ich erkenne an, dass das für die Geschichte der COPs und die Tatsache, dass darüber seit Jahrzehnten geredet wird und man nie dazu kam, sich darauf zu einigen, ein großer Erfolg ist. Aber es reicht halt nicht. Und das ist jetzt gerade auch bei dem Ausstieg aus den fossilen Energien die einhellige Meinung, und das ist auch richtig, dass es historisch ist und dass wir jetzt endlich anfangen, das Ende der fossilen Energien zu besiegeln. Das ist ein großer Erfolg und ja, ich verstehe auch, dass das ein historisches Ergebnis so einer Klimakonferenz ist. Aber in dem Text sind so viele Schlupflöcher drin, dass es darum geht, dass es nur welche sind, die nicht aus, also dass es nur die Energien sein sollen, deren Emissionen nicht ausgeglichen werden, dass Gas nicht explizit benannt wird, dass im Wesentlichen der Fokus auf Kohle liegt. All solche Sachen sorgen dann dafür, dass es halt trotzdem so einen bitteren Beigeschmack hat von ja, wir können uns jetzt dafür feiern, aber wir wissen auch alle, dass es nicht reicht, um das 1,5-Grad-Ziel auch nur ansatzweise irgendwie realistisch zu halten.
Und um da noch ein bisschen mehr drauf aufmerksam zu machen, gibt es bei der COP, egal an welchem Standort, auch immer wieder ja, Kundgebungen, kleine oder Aktionen, die vor Ort gemacht werden. Wenn man auf dein Instagram schaut, dann gibt es ein Bild, wo du einen ja, kleinen Pappaufsteller in der Hand hast und da steht: Don't be a fossil fool. Kannst du diese Aktion, die, glaube ich, auch recht viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil sie, glaube ich, auch in diversen Medien vorgekommen ist, noch mal so ein bisschen erklären, weil Ich finde es immer gut, wenn Menschen sich engagieren in vielen sozialen oder natürlich auch Weltklimabereichen. Es gab irgendjemanden, der mal gesagt hat, so meine Meinung passt nicht auf ein Pappschild. Es ist immer schwierig, solche Sachen zusammenzufassen, aber in dem Fall ist es, glaube ich, auf diesen einen Satz zurückzuführen oder zusammenzufassen. Wie ist das zustande gekommen und was hat das deiner Meinung nach vor Ort oder vielleicht auch in der medialen Rezeption für Resonanz hervorgebracht?
Also die Aktion selber war relativ früh, in der ersten Woche noch, und richtete sich halt an die VerhandlerInnen und hat den Ausstieg aus den fossilen Energien gefordert. Und das war generell das Thema dieser Klimakonferenz. Es war von Anfang an klar, dass zumindest aus der klimaaktivistischen Sicht und wahrscheinlich auch aus wissenschaftlicher Sicht diese Klimakonferenz daran gemessen wird, ob wir den Ausstieg aus fossilen Energien in das letztendliche Abkommen reinschreiben können oder nicht. Jetzt ist er zumindest drin, das ist ein Anfang. Und dementsprechend konzentrierten sich sehr, sehr viele Aktionen auf dieses Thema und haben sich mit den Effekten von fossilen Energien beschäftigt, aber tatsächlich auch. Gab es eine andere Aktion, die darauf aufmerksam gemacht hat, wie viele fossile LobbyistInnen da zum Beispiel da sind. In dieser konkreten Aktion ging es um den Ausstieg aus den fossilen Energien und warum das wichtig ist. Und wie gesagt, die fand in der ersten Woche statt, organisiert von verschiedenen NGOs, unter anderem auch aus Großbritannien, und hat halt darauf aufmerksam gemacht, dass es notwendig ist, diesen fossilen Ausstieg jetzt zu beschließen, und war quasi auch so ein bisschen der Prätext. Es ist eine relativ klassische Aktion gewesen und hat schon Bezug darauf genommen, dass auch die fossile Lobby da sehr präsent war, indem die Analogie zur Weltgesundheitsorganisation aufgemacht wurde, die inzwischen nicht mehr, das war am Anfang auch noch anders, aber die es geschafft hat, die Tabaklobby aus ihren Veranstaltungen rauszuhalten, was, wenn man drüber nachdenkt, irgendwie Sinn ergibt, dass man nicht unbedingt die Tabaklobby einlädt, um über Lungenkrebs zu reden, scheint erstmal sehr logisch. Es scheint aber halt genauso logisch, drüber nachzudenken, dass man vielleicht nicht unbedingt die Lobby der fossilen Energien braucht, wenn man über deren Ausstieg und über den Klimaschutz redet. Diese Analogie wurde da aufgemacht und das war so ein bisschen der Kern der Aktion. Und wie gesagt, es gab noch ganz, ganz viele andere Aktionen rund um den Ausstieg aus fossilen Energien, unter anderem zum Beispiel auch von der, und das möchte ich hervorheben, weil ich die auch relativ stark fand, vom Symbolbild, von der Gesundheitscommunity, wo tatsächlich ÄrztInnen, PflegerInnen und RettungsdienstlerInnen sich hingestellt haben und gesagt haben, schon jetzt sterben unsere PatientInnen an den Folgen des Klimawandels, wir müssen handeln, und das 1,5-Grad-Ziel ist keine Frage von Idealismus, sondern von Überleben. Das ist auch eine relativ starke Aktion. Dazu findet man auch Fotos online, und auf die würde ich tatsächlich auch in dem Kontext nochmal hinweisen wollen.
Jetzt gibt es neben diesen großflächigen Aktionen natürlich auch inhaltliche Debatten, die dort vor Ort geführt werden, wie wir gerade von dir gehört haben, nicht von euch. Falls das gewissen Leuten noch nicht klar war, dass man da jetzt nicht unbedingt als Aktivist bis vorne ans Rednerinnenpult rankommt. Du hast gerade schon gesagt, was jetzt drinsteht in den Papieren im Endeffekt. Wie fasst du das für dich zusammen? In Jubelstürme ist keiner ausgebrochen, glaube ich, bisher, als die Ergebnisse der COP zusammengefasst worden sind. Aber jetzt Bezug auf die fossilen Energien und auf den Ausstieg diesbezüglich, kann man das in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, ob man sich da ja weiterentwickelt hat seit den letzten zwei COPs?
Jein. Also letztendlich sind wir wieder so ein bisschen in die Richtung gerückt der Sprache, die es auch in Glasgow gab. Also das war das erste Mal, dass es eine reelle Chance gab, den Ausstieg aus fossilen Energien in den Text zu schreiben. Und ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, aber es waren relativ emotionale Szenen, wo in den letzten, also wirklich buchstäblich den letzten Minuten der Klimakonferenz, unter anderem Indien, dann den Text noch aufgeweicht haben und statt einem kompletten Ausstieg das langsame Ausfaden der fossilen Energien in diesem Text geändert haben, und man dann den damaligen COP-Präsidenten Alok Sharma zu Tränen gebracht da saß, weil halt wirklich dieses eigentlich sehr ambitionierte Abkommen in den letzten Minuten aufgeweicht wurde. Und ein bisschen sind wir auf dieser Sprache zurück. Also es ist wieder kein finales Ende da, sondern es ist nur akzeptiert, dass fossile Energien relevant für die Klimakrise sind und dass wir aus ihnen aussteigen müssen, um die Klimakrise zu bekämpfen. Und es ist irgendwo ein bisschen traurig, aber das ist tatsächlich ein historischer Erfolg, weil das so in einem Klimaverhandlungsabkommen noch nie anerkannt und aufgeschrieben wurde, was nach über 20 Jahren Verhandlungen faszinierend genug ist. Aber immerhin haben wir jetzt offiziell anerkannt, dass fossile Energien das Problem sind. Und ich glaube, dass, so sehr ich darüber irgendwie ironisch scherze, aber es ist tatsächlich ein Erfolg und es ist ein Schritt nach vorne. Letztendlich ist es dann doch wieder so, wie man nach vielen Klimakonferenzen das Gefühl hat, ja, es ist ganz nett, aber es reicht nicht. So. Vielleicht noch ein paar Sachen, die trotzdem in dem Abkommen bemerkenswert sind, was relativ früh feststand und worauf sich relativ früh geeinigt wurde. Das war der Klimafonds, für den es dann tatsächlich auch erste Zusagen schon in den ersten 2 Tagen gab. Das ist ein großer Erfolg. Das war das Thema der letzten COP und man ist nur sehr bedingt weitergekommen, was das angeht. Und dass er jetzt tatsächlich operationalisiert wird, dass es tatsächlich Länder gibt, die jetzt entsprechend in Vorleistung treten und Zusagen machen, wie viel Geld sie da reinstecken würden, ist ein großer Anfang. Dieser Klimafonds ist dazu da, um Klimaschäden in den Ländern, die jetzt schon betroffen sind, dabei zu unterstützen, sich daran anzupassen, und soll vor allen Dingen gefüllt werden von den Ländern, die bisher davon profitiert haben, die Klimakrise zu befeuern, also Industrieländer, aber durchaus auch ölexportierende Länder oder Länder, die von fossilen Energien finanziell profitiert haben. Das ist ein tatsächlich großer Erfolg. Wir sind jetzt mal gespannt, wie es weitergeht mit den Zusagen, weil das bis jetzt zugesagte Geld reicht noch nicht, aber das ist tatsächlich etwas, was für sehr gute Stimmung gesorgt hat in den ersten Tagen. Und genauso wie die Zusage von vielen Ländern, ihren Anteil an erneuerbaren Energien zu verdreifachen, ist auch ein richtig guter und wichtiger Schritt ist und sehr gut, das zu sehen. Ja, gut. Und dann, das waren die ersten 2 Tage und einen Mittwoch danach gab es dann den, oder war es der Mittwoch, auf jeden Fall in der Mitte der Woche, gab es dann den Artikel, dass der COP-Präsident keine Wissenschaft hinter den Ausstieg der fossilen Energien sieht. Das war vielleicht so ein kleiner Bummer zwischendurch und hat dann wieder aufgeweckt und dafür gesorgt, dass man sich bewusst war, okay, dieses Thema ist noch nicht vom Tisch und auch wenn es gerade gut läuft, müssen wir hier weiter darauf aufmerksam machen, dass wir eigentlich keine Zeit mehr haben für sowas.
Zu Beginn von unserem Gespräch haben wir das kurz erwähnt, wo überhaupt die COP in diesem Jahr war. Dann haben wir es ein bisschen rausgelassen und jetzt können wir uns noch mal kurz damit befassen. Ich glaube, der große Bereich südöstlich, sehr weit südöstlich von Deutschland, ist in den letzten Jahren, glaube ich, so in den Medien gekommen wie selten. 2022 gab es die Weltmeisterschaft in Katar. Du warst im selben Jahr in Ägypten auf der COP. Jetzt war die COP in Dubai. Das erschließt sich, glaube ich, für Menschen von außen eher weniger, warum genau in diesen Ländern, die ja jetzt, wie du das vorhin auch formuliert hast, von den fossilen Energien eher profitieren, diese Veranstaltungen stattfinden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass sich das da vielleicht nicht ganz umsonst ausgesucht worden ist. Wie war dein Eindruck von vor Ort und wie, ja, sieht man. Wie sieht man überhaupt eine politische, gesellschaftliche Lage im Land, wenn man da bei so einer Konferenz vor Ort ist, wo man jetzt auch nicht jeden Tag so viel Zeit hat, sich Land und Leute anzugucken?
Genau, also was man sich vielleicht da auch bewusst machen muss und auch das, ja, sagt auch schon, glaube ich, ein bisschen was aus. Die Präsidentschaft der COP wechselt im Idealfall zwischen den Regionen der Welt, vor allen Dingen halt Asien, Pazifik, Afrika, die Amerikas und Europa sind so die Regionen, in denen das aufgeteilt ist und dazwischen soll es rotieren. Und Dubai hat für Asien die Gastgeberschaft übernommen. Genauso wie Ägypten dann letztes Jahr für Afrika. Und man sieht relativ wenig davon, weil man muss sich das halt vorstellen, die Tage bestehen im Wesentlichen daraus, dass man sehr, sehr früh morgens sich auf den Weg zu diesem Veranstaltungsgelände macht, als Personen, die nicht unbedingt über Nationalstaaten und deren finanzielle Mittel dahin reist, wohnt man auch nicht direkt neben diesem Konferenzgelände, sondern darf sich noch auf ein bisschen Pendelzeit auch einstellen und dann sehr, sehr lange auch in diesem Konferenzgelände ist. Also es beschränkt sich schon sehr, sehr darauf, was in den letzten beiden Jahren und dieses Jahr natürlich auch so war, ist, dass es auch sonst keine aktivistischen Aktionen oder irgendeine Art von politischem Widerstand außerhalb des eigentlichen COP-Geländes gab, was auch daran liegt, dass auf dem COP-Gelände gilt das UN-Recht und da ist es natürlich erlaubt, dass man protestieren darf. In Dubai selbst ist es nicht ganz so einfach bis unmöglich. Man müsste sich eine bestimmte Genehmigung holen und es war vorab schon klar, dass das unwahrscheinlich passieren wird oder mit so hohen Auflagen passiert, dass es für die entsprechenden OrganisatorInnen einfach ein zu großes Risiko ist, das auf sich zu nehmen. Auch weil sie sonst, wenn irgendetwas gegen diese Auflagen verstößt, natürlich dann mit den entsprechenden Konsequenzen zu rechnen haben. Das war in Glasgow natürlich anders. Da gab es große Klimademonstrationen rund um das Gelände. Da gab es eine ganze Alternativ-COP mit aktivistischen Betrachtungsweisen auf Klimapolitik. Das ist hier natürlich alles nicht, das hat hier alles nicht stattgefunden. Das lag auch daran, dass die Zivilgesellschaft, die es da gab oder gibt, immer noch gibt, sehr, sehr vorsichtig damit war, wie sie sich im Rahmen der COP äußert und wie sehr sie sich einbringt, weil auch erwartet wurde, dass in dem Moment, in dem die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit weitergezogen ist, sie natürlich mit umso härteren Repressalien rechnen müssen. Dann kam für uns hinzu, als Aktivisten, die aus dem Ausland dazugereist sind, dass es Warnungen gab und dass es große Bedenken gab, wie es da aussehen wird. Es gab Warnungen vor digitaler Überwachung. Es gab Warnungen davor, dass vielleicht bei entsprechenden Kontrollen Geräte auch einfach kontrolliert wurden und dann verlangt wird, dass man quasi sein Telefon entsperrt und das dann einmal durchgegangen wird, was sich darauf so befindet, inklusive der Apps. Und das sorgt natürlich schon dafür, dass man mit einem weniger entspannten Gefühl darauf hingeht. Vielleicht nicht unbedingt, weil man zwingend selber befürchtet, jetzt festgehalten zu werden, wie realistisch das ist, sei mal dahingestellt. Aber was natürlich sein kann, ist, dass über die Kontakte, die auf diesem Telefon gefunden werden oder über den Datenverkehr, der über die Überwachung gefunden wird, andere in Gefahr gebracht werden. Und das möchte man natürlich auch vermeiden. Und das hat auch insgesamt wieder dafür gesorgt, dass man sehr, sehr vorsichtig damit war und in diesem Fall nicht nur wie in Ägypten vorsichtig damit war, was man quasi im reellen Leben gemacht hat, sondern auch sehr bedacht darauf war, wie dann die Präsenz ist und ja, was postet man wann auf Social Media, spricht man, während man noch im Land ist, darüber, dass es diese Überwachung gibt und dass man sich nicht in der Lage fühlt, sich so zu äußern oder wartet man darauf, damit lieber, bis man wieder zurück ist. Das sind alles Überlegungen, die damit eingeflossen sind. Und dann gab es tatsächlich auch Leute, die zum Beispiel die COP-eigene App untersucht haben und festgestellt haben, dass sie so ein paar Berechtigungen erfordert oder Dinge macht, die mehr als verdächtig sind. Also ungefragt Dateien runterladen oder sehr, sehr weitreichende Zugriff auf die Daten auf dem Telefon hat. All diese Sachen sorgen, also zeigen halt, was das Problem ist, wenn man in Ländern eine solche Klimakonferenz veranstaltet, die kein ausreichendes Maß an Meinungs- und Pressefreiheit haben, weil es einfach verunmöglicht, dass man außerhalb des Geländes und in der breiteren Öffentlichkeit diesen Klimadiskurs führen kann, dass man das ansprechen kann, was falsch läuft, dass man die Möglichkeit hat, sich da frei zu äußern. Und das ist super wichtig, dass es diese Möglichkeit gibt, weil es natürlich zum politischen Diskurs dazugehört, dass Kritik geäußert wird, weil es zum politischen Diskurs dazugehört, dass Menschen auch ambitionierter sprechen können, als das ist, und weil es auch dazugehört, dass nicht alles nur in diesem UN-Gelände stattfindet, sondern eigentlich im Idealfall das ja auch ein Katalysator sein kann für Klimagespräche in dem entsprechenden Land. Und das war in den letzten 2 Jahren nicht möglich. Schauen wir mal, inwiefern das in Aserbaidschan nächstes Jahr möglich ist. Aber es ist schon etwas, was ja, was mehr als schwierig ist. Und dieses Jahr kam ja dann noch hinzu, dass die Präsidentschaft geführt wurde von jemandem, der unter anderem auch CEO einer Ölfirma ist, nämlich der staatlichen Ölfirma Dubais. Und dann kommt es halt tatsächlich, also dann kann man auch einfach sich schwer dagegen wehren, dass Leute sich fragen, was denn diese Klimakonferenz eigentlich noch soll, wenn nicht nur die Ölindustrie am Tisch sitzt, sondern buchstäblich die Verhandlungen leitet.
Hat dir das Angst gemacht vor Ort oder hast du mit Menschen sprechen können, die das beeinflusst hat in ihren Handlungen? Weil das eine ist natürlich, dass es das gibt und das andere ist das, was es verursacht. Also klar, es ist nicht schön, wenn man einer App oder den staatlichen Überwachungsmöglichkeiten die Erlaubnis erteilt, in die eigenen Daten zuzugreifen. Das andere ist, macht man es dann auch oder verhält man sich anders oder
Ja,
ja.
also man verhält sich definitiv anders. In meinem Fall war es halt tatsächlich so, also nicht nur ich, sondern auch wir als Delegation haben uns versucht, darauf vorzubereiten, digitale Verteidigungslinien in Anführungszeichen hochzuziehen. Also zu gucken, okay, wie kann ich mein Telefon besser schützen? Welche Daten sollte ich vielleicht, bevor ich das Land besuche, besser nicht auf meinem Gerät haben, sondern zu Hause auf einer Festplatte speichern. Welche Daten sollten weg? Welche Fotos sollten vielleicht auch weg? Auch weil es natürlich andere Regulationen gab. Es ist zum Beispiel nicht gestattet, irgendwie über die Queer-Themen zu reden. Und auch das ist dann natürlich schwierig, wenn man irgendwie von der eigenen Arbeit in dem Bereich ganz viele Fotos auf dem Telefon hat. Und dann war auch die Frage, wenn das jetzt kontrolliert wird, was kommt dann dabei rum? Es gab Leute, die konkret ihre Social-Media-Profile, die öffentlich sind, aufgeräumt haben, aus der Angst, dass da irgendwas gefunden wird, was sie in Schwierigkeiten bringen konnte. Und man hat halt gemerkt, dass man sehr, sehr bedacht darauf war, was man wo wie gesagt hat, vor allen Dingen auch, also nicht nur im Sinne von, was erzählst du in der Nähe, wenn Leute daneben stehen, sondern tatsächlich auch ganz konkret in dem Bereich, okay, was schreibe ich Menschen, die zu Hause sind, wie viel kann ich Menschen, mit denen ich abends telefoniere und von meinem Tag erzähle, wie viel kann ich denen tatsächlich erzählen und was muss vielleicht rausgelassen werden? All diese Überlegungen waren natürlich Teil davon und ich glaube, so wirklich gemerkt, wie angespannt und vorsichtig man war, habe ich persönlich erst, als ich dann letztendlich im Flugzeug zurücksaß und festgestellt habe, okay, so richtig das Gefühl, dass alles gut gegangen ist, soweit, habe ich eigentlich erst jetzt in diesem Moment, in dem dieses Flugzeug abhebt. Und auch nochmal, es ging weniger, glaube ich, darum, Sorge zu haben, dass einem konkret etwas Schlimmes passiert, wobei diese Möglichkeit auch da war und man muss sich auch keine Illusionen machen, dass auch Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft in Dubai schon arrestiert worden sind in der Vergangenheit, ohne dass eine Klimakonferenz da war. Insofern völlig aus der Luft gegriffen war es nicht. Aber vor allen Dingen noch viel schlimmer für Menschen, die aus Ländern kommen, wo ihr Aktivismus vielleicht selber riskanter ist, als es das in Deutschland ist und für die es noch viel schwieriger sein könnte, weil die sich zum Beispiel nicht darauf verlassen können, dass sie Hilfe bekommen, wenn sie dann bei ihrer Botschaft anrufen und um Unterstützung bitten.
Ein wichtiges Thema für dich persönlich, und das weiß ich, weil ich ja auch ein bisschen dich insofern verfolge, als dass du ja auf der Liste für den Europawahlkampf der Grünen im kommenden Jahr stehst, sind die kommunalen Zusammenarbeiten und regionalen Zusammenarbeiten nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in ganz Europa, sich also mit vielen Themen, die erstmal sehr groß klingen, die Europa mit einbeziehen, gerne auch auf die Regionen eingehen möchtest, die ja auch eine starke individuelle Verwaltung, sage ich jetzt mal, haben, heißt, man bricht ein großes Thema aufs Regionale runter. Das würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Verbessere mich, wenn du es anders formulieren würdest. Trotzdem, oder gerade weil dir das wichtig ist, gab es für dich vielleicht auch einen speziellen Blick bei der COP auf genau diese Repräsentation. Also, dass es eben auch Möglichkeiten gab für kommunale und regionale Regierungen vor Ort zu sein oder die Repräsentanz dorthin zu schicken. Wie hast du darauf geschaut? Wie konntest du dich oder konntest du dich mit Menschen vor Ort darüber unterhalten und für wie wichtig hältst du das eigentlich, dass man diese großen Themen auch immer auf Wuppertal natürlich im Speziellen, aber auf alle anderen Länder und Regionen auch runterbrichst oder runterbrechen kann?
Das war natürlich auf dieser Klimakonferenz auch wieder ein großes Thema. Und auch da, ich glaube, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, aber falls ihr das nicht sofort nachhören möchtet, auch da gerne nochmal der Hinweis, dass kommunale und regionale Regierungen ihre eigene Repräsentanz in den Klimaverhandlungen haben. Die Local Authorities and Municipal Governments Constituency, LGMA, kurz, wie alle politischen Körper und Gremien hat es einen unfassbar komplizierten Titel und eine wunderschön nichtssagende Abkürzung, also LGMA, ist die Hauptvertretung. Darunter sind ganz viele verschiedene Organisationen und natürlich auch die entsprechenden Regierungen zusammengefasst. Viele der VertreterInnen von kommunalen Regierungen sind auch nicht als VerhandlerInnen zur Klimakonferenz gefahren, sondern auch als BeobachterInnen. Und da ist es insofern super relevant, dass sie sich einmischen, als dass in sehr, sehr vielen Fällen, in Europa, aber auch darüber hinaus, diese Kommunen schon viel, viel weiter gehen als ihre nationalen Regierungen. Sie sind ambitionierter beim Klimaschutz. Sie haben aber auch keine andere Wahl, als jetzt schon Klimaanpassungsmaßnahmen durchzuführen. Sie sind im Zweifelsfall die Ersten, die bei den Folgen von klimabedingten Katastrophen sich um ihre EinwohnerInnen kümmern müssen und ihre Städte wieder aufbauen müssen. Und dann gibt es natürlich auch die rein zahlenbasierte Wichtigkeit, dass 70% der Emissionen auf Städte entfallen oder im Bereich von Städten entstehen. Das heißt, es ist ein riesengroßer Hebel. Und das ist genau die Linie, die diese Regierung auch stark machen, dass sie sich jetzt schon darum kümmern, dass zum Beispiel mit der Organisation C40 Cities sich 40 sehr, sehr, sehr große Städte zusammengeschlossen haben, die gesagt haben, dass sie schon früher klimaneutral werden möchten und das anstreben als ihre Nationalstaaten. Und diese Städte und diese Regierung möchten halt auch gehört werden und möchten, dass das, was sie erreichen, auch in die Klimaverhandlungen mit einfließt und möchten vor allen Dingen auch, dass man anerkennt, dass ihre Reduktionsmaßnahmen und ihre Emissionsvermeidungsmaßnahmen auch ganz konkret dafür sorgen, dass die Nationalstaaten letztendlich ambitionierter sein können. Im letzten Jahr war es so, dass es vor allen Dingen darum ging, dass man in die entsprechenden nationalen Klimapläne diese Erfolge auch mit einbezieht oder diese Entwicklung auch mit einbezieht und dementsprechend auch ambitionierter vorgehen kann. Das ist dieses Jahr weitergeführt worden. Und was ein großer Erfolg ist dieses Jahr, was zum zweiten Mal stattgefunden ist, ist, dass sich die VertreterInnen der kommunalen und regionalen Regierung tatsächlich auch mit entsprechenden VerhandlerInnen und Nationalstaaten treffen konnten in einer relativ großen Veranstaltung, in dem sogenannten Ministerial. Und dass das zum zweiten Mal stattgefunden hat und eine reelle Chance hat darauf, einfach ein fester Bestandteil von Klimakonferenzen zu sein, ist auf jeden Fall ein großer Fortschritt, weil es ermöglicht, ganz konkret in die Verhandlungen einzusteigen und ihre Punkte klarzumachen. Dann gab es noch zum ersten Mal dieses Jahr analog zum World Leader Summit, der immer die ersten 2 Tage der Klimakonferenz die großen Regierungschefs und Chefinnen der Welt zusammenführt, diesmal auch den Local Climate Action Summit, in dem es tatsächlich um kommunale und regionale Erfolge ging und kommunale Führungspersonen zusammengeführt wurden. Und auch dort gab es wie jeder COP verschiedene Initiativen, die ins Leben gerufen wurden, die konkreten Bezug darauf haben. In diesem Fall und auch da wieder, wir alle lieben Abkürzungen, die lustige Wörter ergeben. Die Initiative dieses Jahr heißt CHAMP, Climate High Level Action Champions, und möchte halt genau diese Menschen auch wieder zusammenführen. Und da hat also das ist vielleicht einer der Bereiche, wo diese Klimakonferenz tatsächlich sehr, sehr, sehr viel weitergekommen ist, dass das fest verankert wurde, dass es erste Strukturen gibt, die Chance darauf haben, dass es verwirklicht wird. Der Gastgeber für die übernächste COP Brasilien hat auch schon zugesagt, dass sie weiter in dieser Richtung daran arbeiten wollen. Vielleicht für den Hintergrund ist ganz sehr, sehr lange gedauert, bis der Gastgeber der nächsten Konferenz bestätigt wurde. Deshalb fallen die aus all diesen langfristigen Planungen noch ein bisschen raus, weil es erst in den letzten Tagen der Klimakonferenz tatsächlich zu einer Einigung gekommen ist. wer denn die Konferenz nächstes Jahr ausrichtet. Also in dem Bereich ist sehr, sehr viel passiert. Und zu der Frage, wie relevant das ist, ich glaube schon, dass das eine unterschätzte Perspektive ist. Also gerade wenn wir darüber reden, wie komplex diese Welt ist und wie furchtbar verbunden all diese Probleme und all diese Krisen sind und dass es irgendwie alles immer komplizierter wird, dann ist das zwar richtig, aber was wir auch nicht übersehen dürfen, ist, dass die Lösung für super viele dieser Probleme entweder direkt auf lokaler Ebene gefunden werden kann oder zumindest nicht ohne die kommunale Ebene gefunden werden kann. Und es super wichtig ist, die Menschen auf dieser Ebene einzubeziehen und auch politisch ein großes Kapital hat, weil letztendlich das die politische Ebene ist, die am nächsten an den BürgerInnen ist, wo die BürgerInnen es auch am einfachsten haben, sich noch mit einzubringen und konkret teilzuhaben. Und ich glaube, dass die Bedeutung, die ja auch tatsächlich wächst in diesen internationalen Verhandlungen von kommunalen und regionalen Regierungen, bis jetzt unterschätzt wurde. Und ich freue mich sehr, dass sie auch über ihre Netzwerke sich jetzt stärker dafür einsetzen, dass sie international gehört werden und sich nicht nur untereinander vernetzen, sondern diesen Schritt extra gehen und in die Richtung gehen, dass sie auch die internationale Politik direkt beeinflussen möchten und nicht nur über ihre Nationalstaaten.
Kurze Zwischenfrage, bevor wir ans Ende kommen. Du warst jetzt viel in der Welt unterwegs, für die COP. Europa müsste ja auch irgendwann mal wieder dran sein. Gibt es da Pläne? Weißt du, wann das stattfinden soll? Und gibt es vielleicht InteressentInnen, die als Länder in Frage kämen?
Das war das große Thema dieser COP. Wo findet die nächste statt? Weil es eben in Europa gehen sollte und ganz lange da Diskussionen geführt wurden. Ursprünglich waren Aserbaidschan und Armenien in Betracht gezogen. Das wurde dann wieder verworfen. Dann gab es eine Zeit, in der Russland faktisch jedes europäische Land mit einem Veto versehen hat, also jedes EU-europäische Land mit einem Veto versehen hat. Dann blieben nur noch Länder übrig, bei denen es vielleicht ein bisschen schwierig wird, so eine Konferenz auszurichten, weil sie sehr klein sind und diese Konferenz hatte 100.000 TeilnehmerInnen. Also wenn das Land knapp irgendwie 300.000 EinwohnerInnen hat, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, ein Drittel der eigenen Bevölkerung irgendwie unterbringen zu wollen. Genau. Und jetzt ist es aber klar und gegen Ende der Konferenz konnte das dann auch verkündet werden, dass die nächste Konferenz in Baku in Aserbaidschan stattfinden wird.
Ja, weißt du, ob du da auch schon, weißt du auch, ob du da schon dabei sein wirst?
Noch nicht.
Ja.
Das wird sich dann Mitte nächsten Jahres zeigen.
Okay. Ich hatte das schon vorher angekündigt, ich werde es jetzt einfach machen. Du ziehst hier dein Fazit der COP und das hast du auch schon sehr ausführlich getan. Es gibt ja auch so eine mediale Resonanz, zumindest die ich umfassen kann, also die auf Deutsch und auf Englisch verfasst wird. Ansonsten bin ich sprachlich etwas eingebunden, deswegen kann ich da nur mit diesen beiden Sprachen dienen. Ich beziehe mich jetzt mal auf die deutschen Resonanzen. Wenn ich ein anderer Podcast sagt, in diesem Fall immer hier googelt der Chef noch selber. Ich gebe jetzt einfach mal Fazit COP28 bei Google ein und finde dann diverse Medien, die darüber berichten. Der MDR zum Beispiel. COP28 Fazit. Die Greenwashing-Konferenz, Fragezeichen. Bisschen Bild, okay. COP28 von der Zeit Online. Die Mehrheit will, die Minderheit diktiert. Was haben wir sonst noch hier im Angebot von Medien, die man zitieren möchte? Da gibt es auch ein paar Sachen, die ich jetzt eher ungerne zitieren würde. COP28 vom ZDF, COP28 in Dubai, Zeit der leeren Versprechungen muss enden, ist das letzte Wort. Das klingt jetzt das ist ein bisschen sehr schlecht, oder? Hast du das auch gelesen? Darauf wollte ich ja eigentlich hinaus mit dieser Frage. Hast du das auch gelesen? Was macht das mit deinem Aktivismus? Was macht das mit dir? Was machen diese Nachrichten, die eigentlich ja sehr, sehr deutlich nur ein negatives Bild zeigen mit dir und deiner politischen Arbeit?
Nicht alles habe ich gelesen, natürlich nicht, aber einiges davon habe ich natürlich verfolgt, auch weil ich in der ersten Woche der Klimakonferenz da war. Das heißt, in der zweiten Woche war auch mein Blick darauf, vor allen Dingen weiterhin diesen Hunderttausenden gefühlt Messenger-Gruppen zu folgen, sofern man das denn kann, zurück im realen Leben und zurück in einem normalen Alltag. Und dann natürlich auch die Medienberichte zu lesen. Es ist, glaube ich, so ein bisschen zwiegespalten. Es stimmt halt insofern mit dem überein, dass auch ich die Hoffnung hatte, dass das, also, oder anders. Natürlich war von Anfang an klar, dass diese Konferenz mehr als schwierig ist und dass ein ambitioniertes Ergebnis sehr, sehr schwierig ist, einfach daraus resultierend, dass es in einem Ölstaat stattfindet, dass der Präsident der Klimaverhandlungen selber in einer Ölfirma nicht nur involviert ist, sondern auch dieser vorsitzt. Und allein mit dieser Bekanntgabe war natürlich klar, okay, dass es gibt zwei Möglichkeiten für diese Klimakonferenz. Entweder sie tut genau das, was man jetzt erwarten würde, nämlich auf der Bremse stehen und vor allen Dingen versuchen, die fossilen Energien noch ein bisschen länger am Leben zu halten. Oder nach all der Kritik, und ich glaube, das war die Hoffnung, die viele hatten, dass nach all der Kritik die Ambitionen stärker werden, weil sich die Präsidentschaft unter dem Druck sieht, tatsächlich zu zeigen, dass sie trotzdem ambitionierte Ergebnisse liefern kann. Und ich glaube, das war auch das, weshalb in den ersten Tagen diese Nachrichten so positiv aufgenommen wurden zum Klimafonds, und zu den erneuerbaren Energien, dass man tatsächlich das Gefühl hatte, okay, vielleicht bewegt sich doch was, vor allen Dingen auch, weil es wesentlich schneller war, als es selbst VerhandlerInnen erwartet hatten. Es ist trotzdem natürlich so, dass dieses Ergebnis, also dass es sehr vorsichtige Sprache ist, dass es kein genereller Ausstieg aus allen fossilen Energien drin steht, dass immer noch diese Schlupflöcher da drin sind und dass es nicht reicht. Und ich glaube, in dem Bereich stimme ich auf jeden Fall mit diesem Bild, das die Medien zeichnen, überein. Was in dem einen Artikel oder in der Überschrift zumindest, den Artikel selber habe ich tatsächlich nicht gelesen, ja durchklingt, ist, dass es aber trotzdem eine relativ große Anzahl von Staaten gab, die gewillt waren, die fossilen Energien tatsächlich oder den Ausstieg aus den fossilen Energien tatsächlich in die Verhandlungen reinzuschreiben. Und man muss ja auch sagen, der erste Entwurf, der vorgelegt wurde für ein Abschlussabkommen, war so unambitioniert, dass ganz viele Staaten auch einfach sagten, das können wir so nicht unterschreiben. Dazu gehört zum Beispiel auch die Europäische Union, die gesagt hat, das werden wir so nicht akzeptieren und das können wir auch nicht, weil es hinter unseren Beschlüssen zurückgeht. Insofern ist das, was man dafür, glaube ich, mitnehmen kann. Und ich bin mir nicht sicher, inwiefern das durchgekommen ist, dass doch bei ganz, ganz vielen Staaten sich inzwischen das langsam, viel zu langsam natürlich, so ein bisschen wandelt und dass es eher in die Richtung geht, dass ambitioniertere Vorhaben auch durchaus da sind. Und was sich lohnt, tatsächlich in Betracht zu ziehen, ist die jetzt schon betroffenen Staaten und die wahrscheinlich am meisten betroffenen Länder von der Klimakatastrophe sind auch jetzt schon wesentlich lauter, als sie vorher waren. Und also auch verständlich, weil es einfach um ihre pure Existenz geht. Aber denen mehr zuzuhören, lohnt sich, glaube ich, sowohl innerhalb der Verhandlungen als auch in der eigenen Wahrnehmung der Verhandlungen, weil da hoffentlich großes Potenzial drin steht, dass man endlich aufwacht und versteht, dass, ja, es ist keine Zeit mehr und wir können gerne auch noch ein bisschen ambitionierter sein. Ich glaube aber trotzdem, dass das eigentliche mediale Echo weniger demotivierend ist, als es schwierig ist, manchmal zu sehen, wenn Aktivisten aus dem eigenen Umfeld einfach irgendwann super verzweifelt sind und nicht mehr wissen, warum sie überhaupt da sind und ob das überhaupt einen Sinn hat, was sie machen. Und das finde ich wesentlich schwieriger, und wesentlich, ja, komplizierter, da die eigene Motivation irgendwie hochzuhalten als die Medienberichte. Und ansonsten insgesamt ist es so, es gibt halt auch keine Alternative zum Nicht-Aufgeben und Weitermachen, weil es einfach um die Existenz geht und es ist leider kein Thema, wo man sagen kann, okay, ich erreiche nicht das, was ich machen kann, ich gehe einfach zurück auf mein Sofa, sondern es geht halt darum, diese Möglichkeit weiterhin auf das Sofa zu gehen, ohne dass draußen die Welt untergeht, zu erhalten.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort, mit dem ich dich und auch die ZuhörerInnen gerne in ein eigenes Nachdenken über dieses Thema entlassen möchte, beziehungsweise du denkst ja sowieso gefühlt jeden Tag darüber nach, aber die Zuhörenden auf jeden Fall. Lilly, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns einen Einblick gegeben hast und auch dein Fazit gezogen hast zu dieser COP in Dubai und würde mich sehr freuen, wenn wir im nächsten Jahr einfach nochmal sprechen, dann mit dir aus Aserbaidschan, dann auch wieder. Ich sage das jetzt einfach mal so, das kriegen wir schon irgendwie hin, dann auch wieder live. Also jetzt ist es ja ein Stück später, aber dann kriegen wir es vielleicht auch wieder live von vor Ort hin, wenn die Internetverbindung nach Aserbaidschan irgendwie klappt.
Schaffen wir bestimmt.
Ganz bestimmt.